Der OWM Podcast mit Susanne Kunz und ihren Gästen aus der Welt des Marketings.
Also herzlich willkommen zu unserem neuen OWM Podcast, den ich auch heute wieder mit meinem tollen Co-Moderator Norman Wagner begehen darf. Hallo Norman, guten Morgen.
Hallo Susanne, schönen guten Morgen.
Norman, wir freuen uns riesig gemeinsam heute auf unsere Gesprächspartnerin. Ne? Wir freuen uns heute auf die Katharina Rubert, die Head of Brand Management bei der Targo Bank ist und auch im OWM-Vorstand tätig ist. Katharina, bist du da?
Ja, hallo, guten Morgen, Susanne.
Guten Morgen, Katharina.
Guten Morgen, Norman.
Katharina, die Targo Bank. Du bist schon einige Jahre dabei. Die Targo Bank hat, wenn ich richtig informiert bin, ungefähr also 7000 Mitarbeiter, über 300 Filialen, über 3 Millionen Kunden und hat tolle Ergebnisse erzielt und auch eine tolle Historie. Du bist schon länger dabei, betreust heute den ganzen Bereich Brand Management. Wie bist du denn heute zu der Position gekommen, in der du heute bist?
Ja, vielen Dank für die spannende Frage. Ich bin in der Tat schon im 15. Jahr dabei, was aber bei der Targo Bank gar nicht so unüblich ist. Wir haben eine sehr treue Belegschaft. Wir fühlen uns da alle sehr wohl, weil es auch ein toller Arbeitgeber ist, aber natürlich auch eine tolle Marke. Und ich war damals ein Quereinsteiger in 2008. Ich habe eigentlich meine Karriere in der Telekommunikation verbracht. Da hätte ich vielleicht den Norman eines Tages dann auch so treffen können. So habe ich ihn dann erst über die OWM kennengelernt. Und 2008, als ich dort angefangen habe, da war diese Bank, hieß die noch Citibank. Und ich war da auch sehr stolz, einen Citibank-Arbeitsvertrag zu haben, weil das war zu dem Zeitpunkt die größte Bank der Welt. Und es kamen so erste Wolken auf einer vielleicht möglichen Finanzkrise. Das hatte mir zu dem Zeitpunkt aber noch gar nichts gesagt. Wusste ich gar nicht, was das bedeuten könnte. Und das bedeutete dann sehr schnell für mich und alle Kollegen, die damals auch schon an Bord waren, dass wir verkauft werden. Die Citibank aus USA, Citigroup, hat sich damals von ihrem Geschäft in Westeuropa verabschiedet und hat sich dann auf ihre Stammmärkte fokussiert. Und wir hatten dann 1,5 Jahre Zeit für den neuen Eigentümer. Und das ist die französische Crédit Mutuel, eine führende europäische Bankengruppe aus dem genossenschaftlichen Bereich, einen neuen Namen zu finden in Deutschland. Das waren 1,5 Jahre. Da denkt man am Anfang, boah, das ist ja lang. Da haben wir ja massig Zeit. Aber alleine einen recht sicheren Namen zu finden, war damals eine sehr große Herausforderung. Und dann wurde ja die gesamte Bank umbenannt. Und wir haben natürlich auch die Chance genutzt, sie umzupositionieren. Und ist eigentlich eine der spannendsten Marketingaufgaben und Markenaufgaben, die man sich vorstellen kann. Und da das eben ja mein Baby ist, bin ich ihm bis heute treu geblieben. Und er ist jetzt sehr am Pubertieren, ist nämlich jetzt sozusagen 13 Jahre alt.
Da möchte ich, also es ist schon mal eine der spannendsten Aufgaben, ist ja schon mal ideal als Ausgangspunkt für einen ganzen Podcast, wobei wir eine Menge andere Fragen auch noch haben. Aber wie viel ist denn von der Positionierung, die ihr euch damals überlegt habt, wo muss die Bank hin, wie ist die Bank aufgestellt, wie viel ist denn heute noch davon da und wie oft habt ihr da nochmal andere Gedanken gehabt und nochmal euch anders positioniert?
Ja, die Positionierung, die wir damals schon festgelegt haben, war im Prinzip einfaches Banking auf Augenhöhe. Das ist auch ein bisschen die Challenge dieser Marke, weil wir nicht so ganz eindimensional positioniert sind, sondern wir haben immer diese zwei Facetten gehabt, möglichst Banking zu vereinfachen, es unkomplizierter zu machen, einfache Sprache, weniger Produkte, einfache Zugänglichkeit und all diese Dinge, die man auch dann im Brandmarketing und Brandmanagement sehr gut beeinflussen kann. Und wir hatten aber immer schon auch diese zweite Facette der Augenhöhe. Die war auch schon in der ersten Positionierung mit drin und ich meine, es gibt ja keine Zukunft ohne Herkunft. Unsere Herkunft war auch genau immer im Prinzip auf dieser Augenhöhe. Das kam noch durch das alte, durch unsere ja, Heritage aus der Citibank und ganz früher waren wir auch mal die KKB. Wir waren schon immer sehr, sehr nah an den Menschen dran. Wir haben ja auch Filialen, die und es gibt auch in unserem Konzern beispielsweise ein klares Bekenntnis zum Filialbanking. Es gibt ja viele andere, die sehr, sehr stark reduziert haben. Da sind ja Konzepte getestet worden in den letzten 15 Jahren noch und nöcher. Und wir behalten das aber auf jeden Fall bei. Und ja, deshalb ist es eigentlich noch heute noch da.
Sehr, sehr spannend, Katharina. Eine Frage, du bist ja in einem Bereich tätig, der wie kaum ein anderer eigentlich sehr, sehr stark von der Digitalisierung und auch von der Nachhaltigkeit betroffen ist. Kannst du da ein bisschen drüber berichten, wie ihr euch ausgerichtet habt jetzt im Hinblick auf digital, digitale Bank, Digitalisierung?
Ja, sehr gerne. Digitalisierung ist bei uns auch ganz natürlich, es ist noch nicht mal auf der Agenda, es ist jetzt eigentlich überall da. Und wenn ich mir das noch so überlege, wo ich angefangen habe, hatte ich eine Person im Team, die digital gemacht hat. Das waren so erste Social-Media-Geschichten in 2010. Das ist schon unglaublich, was sich da jetzt getan hat. Mittlerweile sind alle irgendwie digital. Und das hat natürlich mit vielen sagen wir mal, Entwicklungen zu tun. Das eine ist ja unser Stammgeschäft, sind da Ratenkredite. Und die haben wir damals zu einem extrem hohen Prozentsatz in der Filiale verkauft und ganz wenig online. Das waren ein paar Frontrunner, die auf unserer Webseite schon sowas abgeschlossen haben. Und dann wuchs das schon und dann gab es ja so mal einmal so eine richtig disruptive Geschichte auch noch, als Vergleicherplattformen diesen Markt erobert haben. Und das war natürlich auch für viele Banker echt eine Challenge, weil da kamen plötzlich welche von extern, die da unsere Wertschöpfungskette einfach mal zack rausgeschnitten haben. Und das waren Banken ja noch nicht so gewohnt. Also Banking ist ja ein sehr altes Geschäftsmodell, ist glaube ich 2000 Jahre alt, Geld verleihen und dass da welche kommen und einfach mal so jetzt auch Kundenhoheiten für sich definieren. Und das war neu. Und dann sind eben auch so Firmen wie Check24 ist dort führend, aber auch Smava. Zwischenzeitlich gab es auch noch Verivox und Finanztreff. Auch da ist ja schon eine Konsolidierung. Die haben auch sehr aggressives Marketing gemacht, also mit sehr hohen Spendings und mit sehr aggressiven Copies auch. Von daher gesehen musste man sich da eben auch erstmal in so eine neue digitale Welt einfinden der Kooption, weil wir sind natürlich auch mit denen Geschäftspartner. Wir machen sehr viel Geschäft mittlerweile über sie und gleichzeitig sind sie so eine Art Wettbewerb um die Marken und um die Aufmerksamkeit der potenziellen Kunden. Das ist eine große Herausforderung, ja.
Wenn du das gerade sagst, Vergleichsportale etc., man kenne ich aus meiner Branche ja auch. Wenn du ein Kredit ist wahrscheinlich ein relativ austauschbares Produkt, was natürlich für so Vergleichsportale besonders einfach dann ist, ja. Was hat die Marke für eine Bedeutung, wenn du in so einem Ergebnisliste auftauchst und dann halt vielleicht den halben Prozentpunkt teurer bist? Oder kann sowas eine Marke gar nicht ausfedern und am Ende ist da wirklich die Kondition und die offensichtliche Zahl, die da steht, der ausschlaggebende Faktor?
Also ich wäre ja keine Brandmanagerin, wenn ich nicht natürlich an den Effekt der Marke glauben würde. Und aber es stimmt, du hast recht, ein Ratenkredit ist eigentlich erstmal eine Commodity. Und Commodity Marketing würde bedeuten, einfach, schnell, günstig. Und das ist auch das, was letztendlich im Google Search Marketing natürlich immer noch wichtig ist, weil das ist das im Kaufprozess. Wenn du ganz unten im Funnel bist, dann ist das wichtig. Dennoch ist eine Marke ganz wichtig in der Differenzierung im mittleren und oberen Funnel. Und bei uns war eben die Entwicklung so, als wir vielleicht noch so vor 2010 war es sehr stark Commodity. dann haben wir eine Marke und Proposition geschaffen. Das ist nämlich der Wie viel mich gemacht Kredit. Da sind wir auch mit der Targobank tatsächlich Marktführer. Wir haben im Prinzip so eine Proposition geschaffen, wie man sie vielleicht von Fast Moving Consumer Goods kennt, mit einem richtigen Benefit, nämlich individuell und mit richtigen RTBs, wie zum Beispiel Ratenpause, Sonderzahlungen, variable Zinspläne und all dieses. Und das eben auch Insight-basiert. Das war übrigens kleine Nebengeschichte am Rande. Auch erstmal neu für so Banken in solchen, sagen wir mal, Methoden zu denken, ja, Insights zu erforschen und dann Benefit-RTB-Konzepte zu entwickeln. Das ist sehr gut gelungen. Und als die Verbraucher, die Vergleicherportale dann kamen, haben die im Grunde genommen mir diese schöne Proposition wieder so ein bisschen weggeschält. Ne? Die war jetzt ja mal da, die hat auch, wir haben auch eine Wortbildmarke als Kredit angemeldet und plötzlich ist dann in so einem Verbraucherportal wie bei so einer Orange, ist die ganze Schale wieder ab. Und dann liegt dann da plötzlich nur noch wieder die Brand und die ist dann da in Form des Logos. Und da sind die Vergleicher auch sehr stringent, da kann man jetzt nicht sagen, ey, wir sind mal ein bisschen größer als die anderen, sondern das sind feste Felder in deren Portal und da ist man so drin. Und deshalb ist es aber trotzdem wichtig, dass die Kunden und potenziellen Kunden unsere Marke kennen und da glauben wir sehr stark an das Brand Salience Konzept. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Sonst kann ich da gerne mal ganz kurz
erzählen. Mach das wirklich gerne, weil klingt spannend.
Ja, also wir machen viel Neuromarketing und Brand Salience ist quasi die Verfügbarkeit der Marke im Gehirn. Und das heißt, ich muss relativ viele Punkte im Gehirn ansprechen, so neuronale Punkte, damit die sich schön vernetzen. Und deshalb versuchen wir viele Brand Assets, also es geht dann auch um ikonische Brand Assets, da sollte man auch nicht 10 oder 30 haben, sondern eher so 3 vielleicht oder 4 und die immer wieder an verschiedenen Stellen zeigen, aufladen, damit im Grunde genommen letztendlich dann auch Stimulus basiert. Wenn ich denn die Marke dann sehe, dass da im Gehirn so ein paar Neuronen funzen. Normalerweise haben wir Marketeers ja irgendwann mal in den alten 90ern gelernt, dass wir so memory-basiert arbeiten. Ne? Ach, ich könnte mir ja ein Auto kaufen, was kenne ich denn da? Da kenne ich BMW und Mercedes und Audi und VW. Und dann trichtert sich das irgendwann runter. Und dann komme ich in mein Relevant Set, dann habe ich vielleicht noch 2 oder 3 und dann gehe ich weiter. So läuft das ja da nicht, sondern es läuft genau andersrum, es ist stimulusbasiert. Das heißt, ich bin da in diesem Portal und dann sehe ich da diese ganzen Marken vor mir. Und dann muss im Prinzip etwas aufleuchten zur Targobank. Und dann sagen eben auch viele Verbraucher und Kunden, ach genau, ja, das ist die Targobank, die kenne ich, die sehe ich beim DFB-Pokal auf den Banden, die sind sehr präsent im Briefkasten und die haben ja auch diese Marke mit dem Wie für mich gemacht Kredit, das ist doch dieses Individuelle da. Und das haben wir letztendlich auch geschafft. Also das funktioniert nachweislich und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir diese Marke weiter pflegen. Und selbst so Leute bei Check24, die haben ja auch ein Markenversprechen. Die sind ja letztendlich nichts anderes als ein Händler. Die sagen ja auch, hier checke ich alles. Die haben natürlich auch den Anspruch, dort starke Marken zu haben. Wenn jetzt die Marken da rausgehen und die sitzen da nur noch irgendwie mit ihrem eigenen Kram und solchen No-Name-Banks, die es da ja auch gibt, geht auch deren Versprechen nicht mehr auf.
Ich finde diese Salienz Thematik total spannend. Da hat auch letztens habe ich da eine Studie gesehen, die Pro7Sat1 rausgegeben hat, die ich sehr spannend finde, weil ich da dein Bild komplett teile. Die Frage, was ich jetzt hatte, glaubst du, dass wirklich jeder Kanal Salienz aufbauen kann? Also ich sag mal, wenn du im Lower Funnel bist, baust du das wahrscheinlich nicht mehr hin. Ja, und wie wichtig ist zum Beispiel Bewegtbild dafür, was ich glaube, was halt Salienz und Emotion ist extrem wichtig zu verknüpfen, damit du wirklich diese Verknüpfung im Kopf hinkriegst. Aber wie denkst du darüber?
Ja, das stimmt. Also vielleicht erst nochmal Teil 1 der Frage zum Lower Funnel. Da sind wir mit zwei Gattungen extrem stark. Das eine ist Search Marketing, also tatsächlich Google. Kredit funktioniert ja so, das ist ja auch kein Spontankauf, aber letztendlich, man denkt eine ganze Zeit darüber nach und dann irgendwann ist man fällig und dann geht man durch eine Journey, die ist dann auch nicht mehr so ewig lang. Und da ist eben dann Search das Wichtigste, ne? Und wir können da auch tatsächlich unten im Funnel noch etliche mehr gewinnen, die wir vielleicht oben noch gar nicht so hatten. Und unser zweites Standbein im Lower Funnel sind Direct Mailings. Das ist ein bisschen unsere Heritage auch von früher. Die Citibank noch in den guten alten analogen Zeiten hat immer schon sehr viel Kredit-Mailings auch in die Briefkasten gesteckt. Und wir haben auch immer noch eine KPI, wir sind die Nummer 1 im Briefkasten, das ist so. Und wir haben auch solche Doordrops, das sind so Postkarten. Da haben wir dann als zentrale Zielsetzung, dass der an den Kühlschrank soll, ne? Also dieses Kühlschrankpotenzial wird dann in der Kreativität angeschaut. Und wenn der so richtig so aus dem Herzen spricht, ne, sowas wie 2023 wird mein Jahr. Das ist immer so ein Bestseller, den bringen wir immer im Januar. Da sind wir eben auch noch sehr gut und das ist ja im Prinzip auch der Lower Funnel. Das heißt, da sind wir super aufgestellt. Wo wir die Challenge haben, ist im Upper Funnel durch TV. Ich meine, wir sprechen da sehr viel in der OWM drüber, TV mit den Reichweiten und den Wirkungen. Das ist nicht mehr so, wie es vor 10 Jahren war. Es wirkt zwar immer noch und wir haben immer noch ein sehr großes TV-Budget, aber es reicht nicht mehr alleine. Wir verlieren auch da tatsächlich so ein paar jüngere Zielgruppen. Und der Mid-Funnel ist ja genau das, was du im Teil 2 deiner Frage sagtest mit dem Bewegtbild. Da sind wir tatsächlich noch ein bisschen schwach auf der Brust. Social Media war, sagen wir mal, bis vor 1, 2, 3 Jahren jetzt auch nicht so das Feld für Finanzen. Das hat sich aber jetzt geändert und das ist sicherlich für uns aktuell auch so eine Challenge, noch mehr Bewegtbild zu haben, um dort auch, sagen wir mal, noch alles auszuschöpfen. Und da haben wir im Prinzip auch noch Potenzial, ja, definitiv. Zumal eben da auch der Sound reinkommt. Da kann ich gleich nochmal was zu sagen, zu Brand Sound. Das ist auch so ein spannendes Thema.
Heißt bei euch, gewinnt Social Media momentan an Bedeutung dazu? Was ich in vielen Bereichen höre, wo es eher wieder die Entwicklung in eine andere Richtung geht.
Ja, also bei uns gewinnt das noch hinzu, weil wir da auch bisher noch nicht so stark sind. Wenn man unsere Social-Media-Seiten anschaut, wir machen dort sehr viel rund um die Bank herum. Wir haben extrem viel Arbeitgebermarketing dort, da haben wir auch eine ganz gute Proposition und bei 7.000 Leuten hast du auch Fluktuationen, sodass wir da sehr umtriebig sind, was Arbeitgebermarketing angeht. Auch sehr viel Bewegtbild, machen wir auch sehr viel selber. Und dann Thema Nachhaltigkeit. Das hatte Susanne ja schon angesprochen, das Stichwort. Das ist natürlich für Banken auch ein Riesenthema. Und das wird bisher auch sehr stark in Social Media bespielt. Aber diese Thematik Zielgruppen und Finanzcontent und Produkte, das ist etwas, wo wir jetzt im Prinzip dran gehen werden. Und da haben wir eben auch noch viel Potenzial. Das liegt auch daran, dass wir jetzt eine Zielsetzung verfolgen, noch stärker zur Vollbank zu werden. Wir haben jetzt lange Jahre Kredit sehr stark bespielt, sehr stark beworben. Der Markt war auch in einem wahnsinnigen Wachstum, ne, durch diese Niedrigzinspolitik. Vor 10 Jahren, als ich mit Tago angefangen habe, da waren wir da quasi wie so eine Art Mini-Monopolist. Und der Markt ist also seitdem um mehr als 100% gewachsen. Und wir sind auch extrem stark gewachsen, überproportional sogar, so was das absolute Buchungsvolumen angeht. Und jetzt, dadurch, dass die Zinsen sich ja jetzt wieder drehen, ist natürlich da jetzt erstmal im Moment so ein Plateau. Jetzt fangen wir an wieder mit Sparprodukten und solchen Dingen und natürlich auch Geldanlage. Ja, und deswegen haben wir jetzt natürlich auch Social Media seitig gute Chancen, da noch spannenden Content zu bringen.
Sehr, sehr spannend. Ich würde gerne das Stichwort aufgreifen, das du eben genannt hast, nämlich Nachhaltigkeit. Die Finanzindustrie ist aus meiner Sicht da in vielen Dingen schon ganz weit vorne. Und ich hatte auch den Eindruck, dass bei der Targobank da einiges entsteht. Magst du uns da ein bisschen mehr drüber erzählen?
Ja, gerne. Also das Thema Nachhaltigkeit ist bei uns seit 2 Jahren tatsächlich top of agenda und wir haben auch eine CSR-Strategie schon erarbeitet. Das liegt im Prinzip daran, Banken sind schon sehr zentrale Player im ganzen Wirtschaftskreislauf. Und je größer die Bank, desto größer ist dieser Impact, den man dann auch hat und desto größer wird auch automatisch dann die Verantwortung. Und wir haben auch in Deutschland als Targobank schon lange uns in vielen verschiedenen kleineren Geschichten engagiert. Und jetzt wird die ganze Geschichte nochmal sehr viel größer durch unsere Muttergesellschaft, die Crédit Mutuel. Vielleicht mal ganz kurz so ein Beispiel aus Deutschland, was da ganz spannend ist. Wir haben auch eine Stiftung, die hat verschiedene Bereiche, die gefördert wurden. Und ein Bereich, der auch zu unserem Geschäftsmodell natürlich ganz gut passt, ist finanzielle Bildung. Und da gab es immer schon ein Programm Fit für die Wirtschaft. Und geht so, man kann sich als Targobanker melden und seinen Sozialtag, das hatten wir schon bei Citibank, dass jeder Mitarbeitende einmal pro Jahr auch sich einer sozialen Geschichte widmen kann. Bei Fit für die Wirtschaft war das sogar noch ein bisschen größer. Man konnte sich dann melden, wurde dann geschult als Finanzlehrer und konnte dann in der 8. Klasse unterrichten. So einen kleinen Block, das waren 5 Einheiten, 1,5 Stunden, also so 5 Doppelstunden. Und es waren so Themen wie Wirtschaftskreislauf und Überweisungen machen und Handyfalle, Taschengeld, Budgetplanung. Und das habe ich also auch mal 1-2 Jahre gemacht, war ich an so einem Gymnasium hier in Düsseldorf und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch gedacht, oh gut, dass ich den Lehrerberuf nicht ergriffen habe. Also es war schon auch sehr, sehr anstrengend und sehr laut immer. Und ich bin auch damals vom Programm immer so ein bisschen abgewichen und habe auch mal ab und an mal Sponsoring gemacht und solche Themen oder Werbeforschung. Wie sind denn die Einschaltquoten von How I Met Your Mother? Und naja, es war eine schöne Sache. Und solche Geschichten, das sind kleine Beispiele, aber letztendlich zeigt so ein bisschen die Verantwortung. Und jetzt wird das ganze Thema natürlich viel größer. Jetzt gibt es auch eine Roadmap zum Thema Klima. Wir haben also schon so eine Ökobilanz. Wir haben Ziele zur CO2-Reduktion, die auch gemessen werden. Wir haben die auch letztens wieder kommuniziert. Ich glaube, wir sind um 23% oder 32. Sorry, habe ich jetzt gerade nicht mehr genau auf der Platte die Zahl reduziert. Und das wird auch durch eine Risikoabteilung gemonitort. Es gibt KPIs dazu. Bei einer Bank gibt es eine große Risikoabteilung. Alles, was die an Risikokennziffern aufschreiben, das wird dann durchgemessen und muss reported werden. Und da sind wir schon, glaube ich, relativ weit.
Warum macht ihr das? Also die Frage ist, ist das ein Kriterium für einen Konsumenten? Ist das eigener Antrieb? Gewinnt man damit Kunden oder verliert man halt nur keine?
Oh, ganz viele Fragen. Also es ist ein innerer Antrieb und der war immer schon, sagen wir mal, auf der individuellen Ebene sehr stark ausgeprägt. Also wir haben ja sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die immer schon auch irgendwas machen wollten. Also Menschen sind so und die Bank hat da immer auch diesen Freiraum gelassen. Also es ist ein individueller Antrieb. Und der wird jetzt noch sehr stark auch verstärkt durch die Muttergesellschaft. Und wir gehören ja zu Genossen. Und unsere Muttergesellschaft sitzt auch in Straßburg in der Rüde Raiffeisen. Also das ist tatsächlich so eine richtige Genossenschaftsbank mit 68.000 Leuten haben die da an Bord. Das ist also eine riesen Bank. Und in Frankreich sind die da schon ein bisschen anders aufgestellt als in Deutschland. Da gibt es ein Programm von dem Präsidenten Macron. Das sind die Missionsunternehmen, die Entreprise de Mission. Und die haben sich da verpflichtet. Da sind auch sehr viele große Unternehmen drin, wie die Crédit Mutuel, aber auch so welche wie Danone beispielsweise, dort mitzumachen und die Gesellschaft wirklich zu unterstützen. Und beispielsweise hat unsere Muttergesellschaft jetzt die Sozialdividende erfunden, die sogenannte Dividend Societal. Und die haben sich da verpflichtet, 15% von unserem Profit, also von unserem Unternehmensergebnis, und das sind immerhin 500 Millionen per annum, rauszulegen als Sozialdividende. Und die gehen in Fonds, die keine Gewinnerzielung haben, und da werden soziale Projekte unterstützt. Also das ist fast schon so ein bisschen Staatsaufgaben. Also da werden Jugendliche in prekären Gebieten unterstützt. Da werden Menschen unterstützt, die eine Krankheit haben und deswegen vielleicht der Baufi-Zinssatz etwas höher ist. Die kriegen dann einen Ausgleich. Da werden sehr viele Unternehmen unterstützt, regionale Entwicklung von Jugendtreffs und Schulen und Bildung. Also es ist wirklich unfassbar gigantisch, was die machen. Und dieser Wind, der weht jetzt auch im Prinzip zu uns herüber. Und wir wollen da auch mehr machen. Da wird auch noch einiges kommen.
Wie kommuniziere ich das?
Also glaube ich, ist sowohl als auch. Und vielleicht noch der zweite Teil der Frage ging ja so in die Konsumentenrichtung. Also wir erforschen das natürlich. Und wenn ich das so, ja, vielleicht, es gibt so zwei Gruppen. Die einen, die wollen tatsächlich sehr, sehr nachhaltig sein. Die würden sich dann auch ihre Bank und auch vielleicht ihre Telefongesellschaft und überhaupt, was sie essen und was sie benutzen, schon sehr da stark danach auswählen. Und der größere Teil, da ist es aber auch schon fast wieder zum Hygienefaktor geworden. Das heißt, es ist ein Muss. Ne? Also jüngere Konsumenten kann ich gar nicht mehr ohne das bekommen. Die wollen sichergestellt haben, dass man da was tut. Und das ist dann aber auch okay für die. Also die möchten dann vielleicht auch wissen, dass wenn sie bei uns Geld anlegen, dass wir Fonds haben, die mit Nachhaltigkeit Unternehmen und Aktien und sowas bestückt sind. Das reicht denen aber auch, ne? Und das ist auch bei uns der Fall. So agieren wir da, ne? Also wir können ja jetzt nicht im Prinzip die Tago Genobank werden. Das wird uns aber auch sowieso keiner glauben, ne?
Katharina, super spannend. Du hast über Projekte berichtet, die ja wirklich hardcore jetzt aus euren Umsätzen, aus euren Gewinnen Rücklagen bilden und Projekte unterstützen. Jetzt sind wir ja in der Marketing- und Kommunikations-Community hier. Sprecht ihr dann über diese Taten? Sprecht ihr über eure Aktivitäten dort oder wie geht ihr damit um?
Ja, das tun wir. Da würden wir ehrlich gesagt am liebsten noch sehr, sehr viel mehr machen. Wir machen auf Social Media sehr viel. Sehr viel organisch, aber auch leider nur, denn ich werde sehr oft von Kolleginnen und Kollegen dann gefragt, ja Katharina, warum können wir das, wir machen doch so viel Gutes, warum können wir denn das nicht noch irgendwie vielleicht auch sogar mal in TV zeigen oder sonst wo oder Radio das liegt natürlich, da sind wir jetzt ganz wieder bottomline beim Marketing am Budget. Ne? Wir haben ein Media-Budget, was auch gar nicht so gering ist. Aber TV-Reichweiten kosten natürlich auch heute echt viel Geld. Und da kann man jetzt nicht mal eben eine Million oder zwei oder wie man auch immer bräuchte, abzweigen, um über unsere sozialen und Nachhaltigkeitsaktivitäten zu berichten. Also das schließt sich irgendwie aus. Und Werbung, wir haben auch nur noch 10 und 20 Sekunden. Man braucht zugespitzte Botschaften. Ne? Und da ist dann auch wiederum die Nachhaltigkeit, die hat da einfach keinen Platz. Ne? Da fehlt es an Budget und an Raum. Ja.
Haben wir vielleicht Media, haben wir vielleicht die Investments in solchen Themen zu stark auf Effizienz getrimmt? Also wenn ich höre, du gibst 500 Millionen aus, was eine Menge Geld ist, ja, für eine echt interessante, gute, nachhaltige, gesellschaftsrelevante Sache und du hast von bei 500 Millionen Ausgaben nicht eine Million oder 5 Millionen von mir aus, um darüber zu reden. Das ist ja nicht was, wo ihr mit allein seid. Dieses Thema Kommunikation muss nur noch effizient sein. Überspitzen wir da als oder überdrehen wir da als Branche? Muss man vielleicht sagen, lass uns doch einfach mehr investieren? Ich meine, klar sage ich das als Media Manager, aber.
Ja, also diese 500 Millionen, die sind ja erstmal nur in Frankreich und das ist ja unsere Muttergesellschaft. Und die kommunizieren natürlich auch sehr viel. Und dadurch, dass das so eine Riesenmaßnahme war, das war jetzt auch gerade im Januar diesen Jahres, also da war sogar der Direkteur General, der war im Fernsehen damit, ne? Also das, die haben einen PR-Effekt, der ist unglaublich und die kommunizieren auch sehr viel darüber. Und im Prinzip sehen die natürlich auch schon steigende Markenwerte. Also da ist also Thema Vertrauen in Marke. Da können die im Prinzip einen Zusammenhang herstellen. Von daher gesehen fließen auch Gelder in Kommunikation hinein. Die tun auch sehr viel intern für ihr, ich meine, die haben ja alleine schon durch 68.000 Menschen schon eine super Community. Und die können aber auch mehr machen. Das ist ja jetzt in Deutschland noch nicht so angekommen. Vielleicht kommt das aber noch, ne? Wenn im Prinzip auch, sagen wir mal, diese Geschichte hier rüberkommt, wir sind da gerade dran, dann mag sich das auch vielleicht nochmal drehen. Und dann würde auch, glaube ich, Effizienz vielleicht dann ein bisschen zurückgestellt. Und wenn mir, das ist ja mein Traum, gelingen würde, diesen Nachweis zu erbringen, dass das der Marke hilft in Form von Vertrauen. Und das ist letztendlich die Währung für Banken. Das ist, ne, am Ende aller Tage geht es da drum. Das wäre, ja, wie gesagt, das wäre mein Traum. Und es ist aber nicht ausgeschlossen, ne? Wir haben im Prinzip die Möglichkeiten dazu, vielleicht da in diese Richtung zu gehen.
Katharina, von dem, wie du berichtest, was du sagst, was du schilderst, die Beispiele, man spürt in jedem Satz, in jedem Komma deine Passion für Marketing, für Kommunikation, also wirklich großartig und super, super interessant. Und das klingt, finde ich, immer, wenn man so jemanden mit deiner Erfahrung und deinem Erfolg interviewt, klingt das immer so, als ob es da so einen geraden Pfad gab und, ne, das war alles irgendwie klar und, ne, logisch, dass man da jetzt so erfolgreich ist und so wirken kann und tolle Marken bauen kann. Aber wie hat sich denn dein Weg so entwickelt? Ich würde ganz gerne nochmal auf die Person Katharina so ein kleines bisschen eingehen. Wie gehst du mit, also was waren so die tollsten Erfolge und was vielleicht noch viel spannender ist, was waren deine größten Misserfolge, von denen du vielleicht super viel gelernt hast?
Ja, das ist ein bisschen wie im Vorstellungsgespräch, genau. Also ich hatte, glaube ich, da natürlich auch Glück und vielleicht ein ganz gutes Timing. Das fing eigentlich an mit einer Entscheidung. Also ich war ja auf der European Business School und bin dann irgendwie wie alle, wollte man dann, also irgendwie am liebsten natürlich zu Procter oder Unilever oder dann vielleicht noch Henkel. Und ich habe es dann schließlich zu Colgate geschafft, womit ich dann super happy war, weil das war irgendwie eine tolle Firma damals. Und da habe ich aber gemerkt, okay, natürlich, das ist so ein Umfeld, da ist auch sehr viel Wettbewerb und das war auch sehr spannend da in Hamburg, sehr viele Amerikaner. Aber ich dachte mir, ich will mal zur Unternehmensberatung und brauche nochmal so ein bisschen mehr Konzeptarbeit. Und dann bin ich zu einer Unternehmensberatung gegangen, die, wo ich eigentlich dachte, ich mache jetzt Projekte für Fast Moving Consumer Goods. Und die haben mich dann aber zur Telekom geschickt im Jahre 1994. Und da habe ich dann erstmalig Dienstleistungen kennengelernt, die auch so ein bisschen technischer und etwas komplexer sind. Und ich war eigentlich schon immer sehr daran interessiert, irgendwie so Dinge auf den Grund zu gehen. Und da habe ich dann gemerkt, dass mir das total Spaß macht. Und dann war das auch noch ein Feld, da waren gar nicht so viele, die irgendwie so gut Marketing konnten. Und dann habe ich mir gedacht, das ist es. Und dann bin ich auch, habe es dann geschafft, in Mobilfunk zu kommen, weil das war damals so der heißeste Scheiß, wo man dann hin wollte. Und dann war ich dann auch bei E-Plus Mobilfunk. Und da habe ich im Prinzip das Wachstum mitgemacht. Als ich da ankam, hatten die 100.000 Laufzeitverträge und als ich wieder weg bin, hatten sie irgendwie 15 Millionen Kunden. Und in dieser Zeit war ich dabei. Und da, also wenn man, da wurde man auch häufiger auch befördert, es wurde total viel neu aufgebaut. Manchmal war es wie Start-up, manchmal war es wie Bürokratie. Und das war eigentlich überhaupt die beste Zeit, ne? Das war Wahnsinn. Und als es dann zu Ende war, habe ich immer gedacht, irgendwas müsstest du nochmal finden, was so ist. Und dann bin ich ja mehr durch einen Zufall zur Bank gekommen, weil dort ein ehemaliger Kollege von mir auch war, der sagte, Citibank ist auch super. Und ich wollte unbedingt wieder nach Düsseldorf und war da gerade irgendwie am Pendeln von Köln. Und dann bin ich da erstmal so reingesprungen, ohne zu wissen, was da wirklich so toll dran ist. Mich hat immer sehr interessiert, auch mit wem ich arbeite, ne? Also mit welchen Menschen. Und ich war dann da auch damals bei einem Vorstand zum Personalgespräch und ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so im Podcast sagen darf, aber der hat dann zu mir gesagt, Frau Rubbert, hier haben wir eine geringe Arschlochquote, das kann ich Ihnen sagen. Und das fand ich irgendwie ziemlich cool. Und die wollten mich da auch sehr, sehr gerne haben. Und dann habe ich auch tatsächlich das nochmal wiederholen können. Also auch in der Bank, dieser ganze Markt mit den Ratenkrediten, das ging ja auch wieder ab wie die Post. Und also dann habe ich schon zweimal irgendwie ein bisschen Glück gehabt. Aber man muss auch mal lange und zähe Zeiten aushalten. Also so nach 1-2 Jahren in der Bank dachte ich auch mal so phasenweise, das dauert aber alles hier sehr lange. Ist auch nicht so wettbewerbsintensiv. Und da passiert auch mal so ein halbes Jahr, so eine Zwischenphase, wo man sich nochmal ausrichtet. Banken sind auch sehr viel risikoaverser wie Telcos. Und man muss erstmal diese ganze Geschichte auch verstehen. Und das dauert wirklich 2 Jahre. Und ja, also deshalb, das geht immer dann auch sehr mit Zufällen einher und aber auch mit gutem Timing und ein bisschen Risiko. Also ich habe da damals, ich habe bei allen Jobs vorher gekündigt gehabt, während ich noch in Vertragsverhandlungen war. Also das war irgendwie so nicht so, dass ich da gewartet habe, bis da was vor mir liegt mit Unterschrift, sondern wenn das dann der 30. war, habe ich dann schon mal gekündigt, wenn ich ein gutes Gefühl hatte. Ne? Hat sich dann auch immer so ausgegangen.
Sehr spannend. Ich würde doch noch mal gerne auf meine Frage zurückkommen. Gab es irgendwas vielleicht von der Kampagne von der Entwicklung her, wo du sagst, Mensch, das haben wir echt verrockt, das lief nicht so gut, aber ich bereue nichts, so nach dem Motto.
Ja, also das gab's oft. Also ich hatte ja zwischenzeitlich nochmal so ein Assignment bei Unity Media auch. Da war ich auch nur ein Jahr und da habe ich doch schwerst gestruggelt. Da haben wir auch ein Rebranding gemacht. Das war damals noch Ish und Easy und also das war auch Private Equity gesteuert und da habe ich gemerkt, also puder, ich kam da irgendwie nicht so richtig klar mit diesem Druck und mit diesem, die machen eben anders Geschäft, sehr angloamerikanisch, sehr, sehr tough und sehr zahlenorientiert und da bin ich tatsächlich auch sehr an meine Grenzen gekommen. Arbeitszeiten gab es da sowieso auch nicht und da haben wir dann einen Relaunch gemacht und haben im Prinzip die Markenfarben Rot, Gelb und Blau gesetzt und dann kam eine einstweilige Verfügung von RTL und da mussten wir dann eben kurz nochmal auf Rot, Blau und Grün umstellen und das bei im Prinzip fast einem Rebranding. Also das war wirklich so, glaube ich, der allerschlimmste Tag meiner ganzen Karriere, als das kam. Und das möchte man niemandem wünschen. Und da muss man halt dann irgendwie Augen zu und durch und das alles wieder sozusagen umändern. Das ist dann so, ne? Und in der Bank hatten wir jetzt, sagen wir mal, dahingehend noch nicht so viele große Rückschläge, aber immer wieder testen wir Dinge, wo wir denken, boah, das ist doch so super. Und wir testen eben sehr, sehr viel, haben eine sehr gute Marktforschung und stellen dann immer wieder fest, Wir sind gerade wieder mal in die Inside-Out-Falle getappt. Wir fanden es doch alle so großartig, aber leider die Kunden und potenziellen Kunden denken sich so, ja und jetzt? Und wo ist jetzt das Besondere? Ich meine, das ist doch irgendwie, kann doch jede Bank. Also da kriegt man andauernd wieder diese Rückschläge, ne? Ja.
Nochmal zu Thema Bank. Du sagtest ja, du hast die Bankenkrise quasi voll miterlebt, kurz nachdem du angefangen hast. Und ja, hat das was gemacht mit dem Blick, wie Menschen auf Banker schauen? Ja, weil ich meine, am Ende wie formuliere ich das? Also Banker ist ja nicht mehr der vertrauenswürdigste Beruf von allen. Hast du da selber einen Unterschied gemerkt, was die Krise ausgelöst hat? Oder ist das so etwas, wo du sagst, das ruckelt sich wieder ein, die Branche hat sich auch sehr verändert?
Ja, also das ist eine interessante Frage. Und Banker, wenn du so Rankings anschaust im Internet, die vertrauenswürdigsten Berufe, da rangiert ja immer oben der Arzt und der Richter und irgendwann kommen sogar auch Lehrer und Krankenschwestern, Feuerwehrleute und der Banker ist, glaube ich, irgendwie ziemlich weit unten. Und ganz unten sind auch Werber und TV-Moderatoren übrigens. Nur so kleine.
Ja, sind wir ganz super.
kleiner Fun Fact am Rande. Und ja, das stimmt. Es gibt, also die Leute, die einen Berater kennen, verneinen das, weil meistens Kunden, die sich beraten lassen, haben dann doch irgendwie einen ganz guten Draht zu ihren Beratern. Und Berater sind auch, wenn es gute Berater sind, erstens geschult und zweitens kennen die sich ja dann auch aus. Und ich habe ja als Mensch meistens irgendwie doch so ein Kompetenzgap, was Finanzen angeht, ne? Das heißt, ich finde das ja gut, wenn mich da jemand toll berät. Aber so die Kategorie Bankberater ist sicherlich nicht so einfach. Und da sagen auch viele, weiß ich nicht, schwierig. Aber wir haben jetzt auch gerade wieder Menschen, die wir in Fokusgruppen und Interviews haben, es gibt schon immer noch den Bedarf. Also die Leute, wir lassen die oft dann mit so Püppchen ihren perfekten Bankdienstleister bauen, in so tiefenpsychologischen Marktforschungen. Da kommt immer wieder raus, sie hätten gern jemanden, ne, mit dem sie mal anrufen können, der ihnen das auch mit einfachen Worten erklärt, der auch engagiert ist, der auf Zack ist, der ihnen vielleicht nicht wie so eine Helikoptermam da so oben drüber schwebt, aber schon irgendwie jemand an ihrer Seite. Und deswegen, das gibt uns dann auch irgendwie noch die, glaube ich, Legitimation, dass es wichtig ist, dass wir diese Filialen, die wir so haben, auch halten. Aber was halt echt Fakt ist, die Ansprüche sind gestiegen, ne? Die Menschen sind total individuell geworden. Die haben jetzt andere Lebensentwürfe, das ist überhaupt nicht mehr so 0815. Und deswegen möchten die auch von ihrem Bankberater da genau abgeholt werden. Und dann muss sich die Bank auf die einstellen, ne? Und ihnen dann auch, sagen wir mal, die richtigen Sachen zeigen. Und natürlich wollen sie auch sowieso ganz viel selbst machen. Das ist ja eh klar, ne? Also so Daily Banking mit der App, das macht jetzt ja mittlerweile auch jeder. Und das mit der Bargeldgeschichte ist ja dank Covid jetzt auch irgendwie gelöst, ne? Es ist weniger kontaktlos bezahlen. Ich weiß, wo ich mein Bargeld kriege. Das ist für städtische Menschen und Jüngere nicht mehr so das Problem. Für Ältere schon. Ich befürchte aber, da wird es keine Lösung geben. Aber so diese, wenn es ein bisschen komplizierter wird, und es ist ja wirklich faszinierend, dass junge Menschen sich jetzt anders aufstellen, ne? Also die machen sich totale Gedanken über ihre Finanzen. Die sind so ein bisschen ambivalent, die hauen es auch mal raus und irgendwie denkt man ja auch manchmal von der Gen Z, oh, ne? Aber man unterschätzt es vielleicht auch manchmal. Die sind schon sehr strukturiert auch, die haben Ziele, die wollen was erreichen und die denken auch so durchaus, was will ich die nächsten 10 Jahre machen, bis hin zu so Sätzen wie, naja, ich weiß ja später, meine Rente ist nur noch 500 Euro, ich muss jetzt schon mal irgendwie anfangen. Ne? Und das ist echt neu, weil das war definitiv mal vor 10 Jahren gar nicht. Ne? Also da wirklich so Finanzen, so oh lästig und nee, bloß nicht. Und das hat sich jetzt, also das ist jetzt nochmal so die letzte Entwicklungsstufe, Pandemie hat es auch noch mal beschleunigt, auf jeden Fall. Diese Herausforderung stellen wir uns jetzt gerade aktuell.
Ja, ich finde das faszinierend. Ich habe letztens mit meiner Tochter gesprochen, was Wahlentscheidungen wäre. Und sie sagt, ja, ich gucke mir die Rentenpolitik an. Das war eine sehr überraschende Antwort, ehrlich
Wahnsinn.
Gesagt.
Wahnsinn, wie alt ist die?
Ja, 18.
18,
und
ja.
Das ist schon faszinierend, weil da sich echt was dreht. Auch dieser Trend, es gibt ja so welche, die dann anfangen, work hard und möglichst früh in Rente gehen. Ja, wie kann man das schaffen, mit 40 in Rente zu gehen oder sowas? Mhm. Und das ist ja auch so ein Trend, der in der jungen Generation drin ist. Und ich finde das durchaus spannend. Ich glaube, das ist Banking ein sehr spannendes Feld.
Ja, absolut. Also ich meine, Banking ist sowieso ganz spannend. Die in Banken arbeiten, wissen das ja schon länger. Und ich glaube aber mittlerweile ist das auch so, wird das auch in der breiteren Masse jüngerer Leute, rutscht es hoch. Ich habe jetzt gerade eine Stelle ausgeschrieben und es haben sich wahnsinnig viele drauf beworben, die auch irgendwie nachweislich erzählen, dass sich total für Finanzen interessieren und ein Depot schon haben. Und also das wäre vor 10 Jahren unvorstellbar gewesen. Ne? Und das ist schon, das ist wirklich auch eine Veränderung. Und diese Lebensentwürfe sind eben auch so anders, dass man sagt, ich will aus meinem Leben echt viel rausholen. Und deswegen will ich auch diesen Job sicher nicht hier noch 20 Jahre machen. Ich will nochmal wechseln. Ich will mich weiterbilden. Vielleicht will ich auch nochmal ins Ausland. Oder ich will mal irgendwie ein Jahr diesen Sabbatical haben. Und was die ja schon echt alle kapiert haben, dafür brauche ich Geld. Und irgendwie muss ich meine Finanzen da sortiert haben. Und es gibt natürlich diese Erbengeneration, aber das sind auch nicht alle. Es gibt auch noch eine ganze große Masse, die vielleicht Eltern haben, die jetzt nicht unbedingt super arm sind, aber wo jetzt auch noch kein Geld fließt und die wollen das auch irgendwie alleine schaffen. Und das ist sehr spannend, für die ein Angebot zu haben, weil die sind eben wahnsinnig schlau und wählerisch und selbstbestimmt und die suchen sich auch schon sehr viel digitale Angebote. Und genau in dieser kleinen in diesem kleinen Bereich zu sagen, na, ich bräuchte aber vielleicht doch nochmal jemanden zum Sprechen aus einer Bank für so ein Gesamtkonzept, das ist die Lösung. Das muss man natürlich jetzt auch erstmal schön kommunizieren können.
Das ist immer die Herausforderung, ne? Genau.
Yes.
Wir haben eben über Lebensentwürfe und über junge Menschen gesprochen. Welchen Rat würdest du denn deinem 18-Jährigen ich geben? Also wenn du dich zurückzoomst, so als 18-Jährige und auf dein Leben blickst, welchen Ratschlag würdest du denn deinem 18-Jährigen ich geben?
Meinem 18-Jährigen ich? Dem würde ich wahrscheinlich sagen, erstmal hast du alles richtig gemacht, BWL zu studieren, international Ausrichtung, das war schon, glaube ich, ganz gut. Und ansonsten würde ich sagen, bleib offen, schau, dass du dir Umfelder suchst, wo Wachstum ist, wo Dynamik ist und wechsel vielleicht sogar auch mal ein bisschen schneller. Trau dich vielleicht noch ein bisschen mehr, als ich mir dann letztendlich zugetraut habe. Und geh an die Digitalisierung, ne? Mach nicht nur den User an der Oberfläche, sondern versuch irgendwie immer ein Stück weiter da reinzukriechen in die Technik. Verschließ dich der Technik nicht, dann werden sich spannende Aufgaben auftun. Das wäre, glaube ich, mein Rat, ja.
Das sind ja super Tipps. Vielen Dank, Katharina. Also ich glaube, wir könnten mit dir noch stundenlang wirklich weitersprechen. Extrem interessant. Aber ich glaube, wir müssen so langsam zumindest mal für diesen Podcast irgendwie zum Ende kommen. Vielleicht wiederholen wir das einfach mal in einiger Zeit und setzen dann nochmal an.
Sehr gerne.
Und wir haben so traditionell am Ende des Podcasts, was wir schnelle Fragen nennen. Aber Norman, vielleicht sagst du noch mal ein, zwei Sätze dazu, bevor wir einsteigen.
Ja, herzlich gerne. Ich meine, du kennst das, ja, zwei Begriffe. Und möglichst schnell, ohne lange nachzudenken oder es zu kommentieren, wir können da gerne danach noch sprechen, für Variante A oder B dich zu entscheiden. Und Susanne und ich machen das jetzt abwechselnd. Und da sind einfache dabei und bei ein paar bin ich echt gespannt. Susanne, willst du anfangen?
Fangen wir an. Misserfolg oder Erfolg?
Erfolg.
Kredit oder Cash?
Cash.
Kaffee oder Tee?
Beides, vielleicht eher Kaffee.
Bowie oder Sting?
Sting, eindeutig.
Telefonieren oder schreiben?
Okay.
Das lassen wir nicht gelten.
Also, ja, 51% schreiben.
Sushi oder Pizza?
Sushi. Ich wohne in Düsseldorf.
Mm.
Ja, okay.
Paris oder London?
Paris.
Lesen oder Hörbuch?
Hörbuch.
Vergangenheit oder Zukunft?
Zukunft.
Kochen oder bestellen?
Kochen.
Und als Abschluss, Gold oder Öl?
Gold.
Ja, super. Hast du denn bei einigen schon ganz schön überlegt? Das ist, waren schwierige Dinge, ne? Kaffee ja. Oder Tee, das waren...
Ja, das ist in der Tat, das war fast die schwierigste, obwohl es so profan ist.
Ja, hat mich auch gewundert. Aber wenn man beides halt liebt, gell?
Ja,
und, genau. Aber dass du mit Telefonieren und Schreiben, gibt es da Anlässe, wo du sagst, okay, da würde ich nie schreiben, da muss ich immer telefonieren, das würde ich nicht schriftlich machen oder umgekehrt?
Ja, also wer schreibt, der bleibt, finde ich, ist erstmal schon mal was Wahres dran, ehrlich gesagt, vor allen Dingen auch in größeren Unternehmen. Und es ist natürlich schon auch ganz effizient, weil ich kann natürlich immer gleich mehrere gleichzeitig informieren und man hat irgendwas in Händen, ne? Also deshalb, ich kann auch sehr schnell schreiben, ich kann auch sehr präzise sehr schnell schreiben, deshalb habe ich so einen Hang zum Schreiben, aber ich weiß natürlich auch, E-Mails sind jetzt auch nicht so immer, ne, das Mittel der Wahl in dieser E-Mail-Flut und dann telefoniere ich auch dann natürlich mal. Also ehrlich gesagt, durch die Pandemie und Skype und diese Tools telefoniert man ja auch wieder mehr, ne? Das, wir haben in Banken wird Skype benutzt, da gibt es halt dann so eine rote Ampel oder eine grüne und wenn die Leute grün sind, dann ruft man die halt mal eben an über dieses Tool. Mm. Das ist schon besser geworden, muss ich echt sagen. Mm.
Und du hattest sehr schnell Hörbuch statt Lesen gesagt. Hast du einen Buchtipp, einen Hörbuchtipp?
Ein Hörbuchtipp? Nee, nicht wirklich. Mal ganz kurz überlegen. Nee, kann ich dir jetzt gerade keinen abrufen. Sorry.
Kein Problem.
Ich höre so viele Podcasts. Wenn du gesagt hättest, Hörbuch, Lesen oder Podcast, dann hätte ich dir gesagt Podcast. Gewesen. Genau, also da...
Podcast-Tipp? Außer dem OWM-Podcast?
Außer dem OWM-Podcast. Ich höre sehr viele auch von der Media Pioneer. Gerne so volkswirtschaftliche Podcasts. Ich liebe Herrn Sinn als Podcast und... das ist sowas, was mich besonders interessiert, diese ganzen volkswirtschaftlichen Zusammenhänge.
Katharina, wie gesagt, wir könnten noch weitermachen, aber ganz, ganz herzlichen Dank. Ich denke, wir haben viel mitgenommen, also neben den ganz inhaltlichen Themen auch so Sachen, warum die Targobank unbedingt Kühlschrankpotenzial haben muss, welche Rolle Farben und RTL spielten in deiner Karriere und wie du selbst dort angekommen bist, wo du heute bist. Also ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und das tolle Gespräch.
Und vielen Dank. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Toll. Ich muss ja sogar noch zugeben, es war wirklich mein erster richtiger Podcast.
Wow. Ja, wunderbar.
Wir fühlen uns sehr geehrt.
Ja, ich war ein bisschen aufgeregt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Ganz toll. Ganz lieben Dank.
Danke. Und bis demnächst im OWM.
Ja, schönen Tag euch. Ciao.